ob euch Dinge einfallen, wo KI vielleicht zur Lösung von einem ökologischen oder sozialen Problem, wie auch immer die Ausprägung ist, dienen kann. Das wäre doch mal eine gute Idee. Also nicht, ich sag mal, Produktivität steigern, sondern vielleicht ein Problem lösen, was mit anderen Mitteln bislang gar nicht so lösbar war. Habt ihr da Ideen?
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo, liebe Zuhörende. Vor 2 Jahren haben wir noch gestaunt, dass eine KI Gedichte schreiben kann. Heute, im Januar 2026, schauen wir zu, wie KI-Agenten eigenständig Software programmieren, unsere Termine koordinieren und ganze Workflows automatisch steuern. Wir sind in der Ära der Agenten angekommen. Doch während die USA unter der neuen Trump-Administration auf maximale Beschleunigung schalten, stellen wir hier in Europa die Frage, wer führt hier eigentlich das Protokoll? Wer trägt die Verantwortung?
Ja, und dazu haben wir uns 2 sehr interessante Menschen eingeladen, die für viele von uns in Deutschland zur täglichen Begleitung geworden sind, wenn es darum geht, die technologische Revolution überhaupt noch greifen zu können. Sie sind 2/3 des Teams hinter dem wohl wichtigsten Format der Stunde, nämlich zusammen mit Fritz Espenlaub hosten sie den KI-Podcast der ARD-Rundfunkanstalten BR und SWR.
Ja, genau. Und wer ihren Podcast hört, weiß, hier geht es nicht nur um die nächste Newsmeldung aus dem Silicon Valley. Wir freuen uns heute auf die Perspektiven eines eingespielten Teams, das dort ansetzt, wo Technik auf unsere Gesellschaft prallt. Herzlich willkommen, Marie Kilk, Gregor Schmalzried. Schön, dass ihr da seid.
Hi, ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank. Also, jetzt müssen wir mal sehen, wie eingespielt wir tatsächlich sind. Aber das merkt man ja gleich.
Genau, wir haben gleich eine schöne Übung für euch. Wir haben uns vorher abgestimmt und freuen uns darauf, dass ihr die Gelegenheit mal wahrnimmt, in einem anderen Kontext euch gegenseitig vorzustellen.
Soll ich mal anfangen und Gregor vorstellen?
Ja, gerne.
Ja, was mir spontan einfällt, Gregor ist der beste KI-Erklärer Deutschlands. Das sage nicht ich, das sagen verschiedene Leute, die man fragt. Gregor hat ein Buch geschrieben gerade, Wir aber besser heißt das, sehr empfehlenswert. Und Gregor hat mich in den KI-Podcast gezogen. Also der KI-Podcast der ARD ist Gregors Idee und Gregors Konzept. Und Gregor hat den Podcast so erfolgreich gemacht, glaube ich, mit uns 2 anderen Hosts zusammen. Und noch eine persönliche Sache. Gregor ist der, den ich frage, wenn ich wissen will, was gerade das beste Restaurant in München ist, wo ich mit Gästen hingehen kann.
Oh, das sind hohe Erwartungen, die an mich gestellt werden. Das war mir gar nicht so bewusst, dass ich diese Rolle in deinem Leben erfüllen muss, aber ja. Sehr gerne. Ja, danke, Marie. Marie Kilk ist deswegen die beste KI-Expertin Deutschlands, weil sie KI schon toll fand, als KI noch richtig kacke war. Also es gab mal eine Zeit, da gab es schon Sprachmodelle, aber man konnte ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwas Sinnvolles mit denen anfangen. Und Marie fand das schon damals toll und hat schon damals damit Sachen gebaut und hat Bots gebaut und wirklich geguckt, was können die, was macht das auch ein bisschen mit Sprache, was lernt man über die Art und Weise, wie Text funktioniert, wenn man mit denen arbeitet. Und war deswegen natürlich auch genau die richtige Person zu fragen, als auf einmal die KI dann was konnte, nämlich Ende 2022, als das alles so wirklich losging. Eigentlich schon ein bisschen früher, eigentlich so Mitte 22 war eigentlich so der Punkt, aber Ende 22 mit ChatGPT hat sich es natürlich ein bisschen verselbstständigt. Und sie war außerdem bei Amazon für einige Jahre, hat sich da um die Persönlichkeit von Alexa gekümmert, ist jetzt bei der Deutschen Welle als Chief AI Officer und glücklicherweise schafft sie es irgendwie auch noch, den Podcast mit uns zu machen.
Ja, vielen Dank. Und sie schafft es auch und du ja genauso, Gregor, trotz unheimlich viel Arbeit, die ihr habt, heute auch zu uns in den Podcast zu kommen. Und wir bleiben gerne bei Marie. Marie, der Gregor hat es ja schon beschrieben, Alexa hat deine berufliche Vergangenheit auch nicht unwesentlich geprägt. Wann hattest du das Gefühl, dass KI, ich meine, es wurde schon immer besprochen, ne? Aber wann hattest du das Gefühl, jetzt ist der Durchbruch da und ich möchte gerne Teil sein dieser Bewegung, ne? Als Expertin? Boah, kannst du das noch irgendwie beschreiben?
Ich habe immer wieder das Gefühl, jetzt ist der Durchbruch da und das ist, ich erlebe da diese typischen Wellenbewegungen. Ich glaube, was Gregor angesprochen hat, gerade zweite Hälfte 2022, gerade als dann ChatGPT gelauncht wurde, da hat das natürlich ein großes Momentum bekommen. Und ich erinnere mich noch an einen Moment, wo ich gesagt habe, ich kann mich jetzt auch KI-Expertin nennen. Weil ich habe ein bisschen Imposter-Syndrom, das hätte ich mir früher nie zugetraut. Ich habe auch nicht Computer Science studiert, ne? Ich hab KI by Doing gelernt. Aber irgendwann, ich glaube so Richtung Januar, Februar 23, also als ChatGPT ein paar Monate auf dem Markt war und es bei LinkedIn dann richtig durchging, habe ich das Gefühl gehabt, okay, es kommen einfach so viele KI-Experten aus allen Richtungen auf diese Plattform und posten halt teilweise dumme Takes und posten einfach teilweise falsche Sachen. Und dann habe ich ja, okay, wenn jetzt dieser, ich nenne ihn jetzt mal Andreas, ohne jemanden bestimmten zu meinen, wenn dieser Andreas sich jetzt KI-Experte nennt und solche Sachen postet, die einfach so falsch sind, dann sollte ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen was darüber teilen und dann darf ich mich vielleicht auch KI-Expertin nennen.
Gregor, diesen besonderen Aufwind-Moment, wir sind ja Aufwind-Zukunft, würde ich gerne auch mal mit dir versuchen herauszufinden. Wann hat das denn bei dir angefangen, vielleicht von der Beobachtung der ganzen Entwicklung hin zum aktiven Gestalter zu werden? Gab es so einen besonderen Aufwindmoment oder wie hat sich das entwickelt?
Ja, graduell. Ich glaube, ein bisschen wie bei Marie. Ich glaube, ich war ein bisschen später dran als sie teilweise. Das ist aber immer noch früh im Vergleich zur Durchschnittsperson, würde ich sagen. Die interessanteste Zeit war eigentlich, würde ich sagen, Anfang 2022, weil da gab es bereits wirklich interessante KI-Modelle, die wirklich interessante Sachen gemacht haben. Und ein Moment, der mir für immer im Kopf bleibt, ist, es gab einen Tag, an dem hat OpenAI noch lange vor ChatGPT ein Bildmodell veröffentlicht, nämlich DALL-E 2. So, wer die Geschichte im Kopf hat, der erinnert sich daran. Und dann, was da passiert ist, ist, Leute haben Zugriff darauf bekommen, aber nicht jeder. Es gab ein paar Ausgewählte, die Zugriff hatten zu diesem Tool, um das auszuprobieren. Und die haben dann auf Twitter damals noch gepostet, hey, gebt mir eure Ideen, was ich generieren soll mit dieser KI. Und dann haben Leute gesagt, ja, ich hätte gerne einen Hasen, der sitzt auf einer Parkbank und raucht eine Zigarre und liest eine Zeitung. Und dann 2 Minuten später kam dieses Bild und wurde darunter gepostet. Und was damals los war, war, dass Leute das nicht geglaubt haben. Also es gab damals wirklich in den Kommentaren Nutzer, die gesagt haben, das muss doch fake sein. Also es kann doch nicht, das ist doch abgesprochen hier, diese Nummer. Es ist doch vollkommen unmöglich, dass eine KI das kann.
War das der Avocado-Stuhl auch?
Den gab es auch. Also das war, der Hase war, du hast noch die einfache Aufgabe. Aber auch so abstrakte Sachen, Dinge in die Richtung Kreativität. Und das war der Moment, an dem man gemerkt hat, da ist eine Technologie, die einfach das Mögliche sozusagen konstant verschiebt. Und um diese Zeit rum hatte ich meine ersten wirklichen Gehversuche oder fortgeschrittenen Gehversuche mit GPT-3. Das war der Vorgänger von ChatGPT. Und wir alle wussten, wir haben da irgendwas richtig Irres in der Hand. Wir verstehen nur noch nicht so ganz, wie es funktioniert. Und vor allem, wie die Strukturen drumherum funktionieren, die jetzt alles verändern werden. Weil ich habe es damals auch Leuten gezeigt, habe gesagt, schaut ihr das an, das ist doch der Wahnsinn. Und die haben mich ein bisschen blank angeguckt und nicht genau verstanden, was ich daran so toll finde. Und das war für mich auch der Moment zu merken, okay, also hier ist tatsächlich mehr als einfach nur ein technisches Problem. Hier ist auch ein Kommunikationsproblem und eine Frage, wie gehen wir um mit dieser Technologie und wie bringen wir die in möglichst viele Hände, die damit tolle Sachen machen können.
Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf diesen Moment, Marie, du hast ihn beschrieben, ne? Das ist 3 Jahre her ungefähr. Wenn du jetzt zurückblickst, was du damals gedacht hast, wie sich die KI entwickelt, wenn du dich noch erinnerst.
Leider.
Jetzt mal schaust, okay, was ist jetzt draus geworden? Hat es sich jetzt schneller entwickelt, langsamer oder anders?
Ich glaube, ich muss leider zugeben, dass ich mich dauernd verschätzt habe, dass ich immer wieder dachte, das geht langsamer oder das geht nicht so weit oder die Technologie wird nie XY können. Und damit habe ich mich mehrmals getäuscht. Ich glaube, mittlerweile lerne ich es, dass ich offener bin im Kopf und auch dem Fortschritt quasi mehr zutraue. Aber am Anfang, ich weiß noch, es gab auf jeden Fall Momente, also auch vor dieser Zeit, die Gregor und ich gerade beschrieben haben, als ich eben mit der schlechten Version von KI noch rumgespielt habe, Da hätte ich niemals gedacht, dass wir Sprachmodelle bekommen, die einen kohärenten Absatz schreiben können. Also die einfach ein paar Sätze schreiben können, wo das Ende vom Absatz zum Anfang vom Absatz passt. Und jetzt, jetzt haben wir KI-Modelle, die seitenlang kohärent schreiben können und viel, viel besser, als ich dachte.
Ich glaube auch eine Sache, wo wir uns beide verschätzt haben, weil ich erinnere mich noch an ein Gespräch, wo wir darüber geredet haben, war, dass wir, glaube ich, dachten, dass diese Tools ein bisschen mehr zusammenwachsen, was die Fähigkeiten angeht, die die Durchschnittsperson aus denen rausbekommt. Also ich glaube, wir dachten, in ein paar Jahren ist es nicht mehr so, dass es ein paar Early Adopter gibt, die gut mit der KI umgehen können und ein paar, die hier zurückbleiben, sondern wir werden einfach alle selbstverständlich damit arbeiten, so wie mit Excel oder Word. Und da haben wir festgestellt in der Zwischenzeit, dass das genaue Gegenteil passiert. Und mittlerweile ist es so, dass diejenigen, die tief drin sind, die bauen mittlerweile Zeug, das verstehe ich kaum noch. Also da muss ich auch irgendwann sagen, es gibt jetzt diese Woche wieder ein neues Tool, Claudebot. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Ich verstehe grob, was es macht, aber ich habe gar nicht die Zeit, mir das jetzt auch noch anzugucken, weil ich noch von der Revolution von einer Woche vorher quasi beschäftigt bin. Und das sind alles nicht mehr nur Stories. Das sind Sachen, die jetzt in Arbeitsabläufe integrierbar sind. Und da fällt man notwendigerweise zurück, wenn man einfach nur das normale ChatGPT benutzt, tatsächlich mittlerweile. Und das ist schon ein Fall, da kommen wir sicherlich gleich auch auf die gesellschaftliche Sprengkraft, die das mittlerweile hat.
Ja, super spannend. Vor allem, ich meine, die Entwicklung von 2022 bis heute. Du hast ChatGPT angesprochen, Sprachmodelle hattest du gerade genannt, Marie, ne? Aber heute sind wir in einem, ja schon in einer anderen Ära. In der Vorbereitung auf unserem Podcast haben wir uns eine Überschrift gegeben, das Zeitalter der Agenten. Und 2026 ist es mindestens so. Die Diskussion ist, glaube ich, in 2025 deutlich vertieft worden. Da würde ich jetzt gerne mal von euch hören. Wir haben ja auch eine Zielgruppe, die vielleicht tatsächlich nicht immer im Detail so drin ist. Was ist eigentlich der Unterschied jetzt rein ein Sprachmodell und ein Agent, um mal ins Thema, in die Anwendung zu kommen, frei nach deinem auch neuen Buch, ne, Gregor?
Ja, dann würde ich direkt den KI-Erklärer erklären lassen.
Jetzt hör mal auf, du erklärst auch reichlich. Ich würde sagen, das ist nicht leicht erstmal, weil es gibt, glaube ich, keine allgemeingültige Definition dafür, was ein Agent ist. Aber wir nähern uns dem an. Im allgemeinen Sprachgebrauch, sage ich mal, ist ein KI-Agent tatsächlich auch ein Sprachmodell, aber eben ein Sprachmodell, was nicht einfach nur handelt, sondern aber eben ein Sprachmodell, was nicht einfach nur antwortet, sondern was handelt, also agiert. Das Wort kommt quasi nicht von ich bin irgendwo geheim unterwegs, sondern ich agiere. Ich bin ein Akteur, wäre vielleicht fast eine bessere deutsche Übersetzung. Und dem zugrunde liegen aber immer noch die gleichen Modelle. Das heißt, die sind viel mächtiger geworden über die letzten 2-3 Jahre, vor allem auch dank der Reasoning-Modelle und weil die einfach noch mehr Daten ausgelesen haben und effizienter geworden sind. Und deswegen kann man mittlerweile auch einem Sprachmodell quasi eine Aufgabe geben, wie sortiere mir mal die Rechnungen auf meinem Computer. Was theoretisch nur Code ist. Das ist theoretisch einfach nur Code, der da ausgeführt wird. Und Code ist Text und Text konnten Sprachmodelle schon immer. Sie waren nur nicht robust genug, um das tatsächlich in die Anwendung rüberzuholen. Und das führt zu so lustigen Situationen, dass wir jetzt mittlerweile KI-Agenten haben, die einerseits vollkommen großartige Dinge tun können, und dann aber manchmal noch völlig auf die Nase fallen, wie wir das halt kennen von den klassischen Sprachmodellen auch. Also da gibt's dann Geschichten über Agenten, die, wenn sie einer Person keine Nachricht schicken können, weil sie die Person im Archiv nicht finden, einfach eine andere Person umbenennen in diese Person und dann der die Nachricht schreiben. Was so ein klassischer ChatGPT-Move ist, weil ja, ich habe irgendwie die Aufgabe erledigt, aber natürlich nicht so, wie wir Menschen das wollten. Und sowas passiert dann die ganze Zeit.
Hast du mal ein Beispiel für einen Agentenmodus? Was kann ein Agent? Nur mal so als einfaches Beispiel.
Also die Rechnung, die ich gerade genannt habe, das ist tatsächlich was ich gemacht habe jetzt vor kurzem. Ich habe auch, es gibt im Journalismus was, das füllt man aus, das heißt die VG Wort, das ist die Verwertungsgesellschaft Wort. Da bekommt man dann ein bisschen Geld für Radiobeiträge und Nachrichtbeiträge, die man gemacht hat, einmal im Jahr. Und um das zu machen, braucht man sehr viel Geduld, weil man muss eine sehr komplexe Website mit sehr vielen Feldern ausfüllen. Und zwar jedes Jahr und das dauert ehrlich gesagt mehrere Stunden. Und wenn man jetzt quasi einem KI-Agent, den man sehr sorgfältig anleitet und bei dem man auch immer noch jeden Schritt überprüft, mehr so aus Gewohnheit aktuell, er hat keinen einzigen Fehler gemacht bei mir, aber ich wollte immer aufpassen, dann kann man sozusagen dem KI-Agenten einfach die Aufgabe geben, mach du das jetzt bitte für mich, klick du dich bitte durch, füll du bitte diesen ganzen Felder aus. Man braucht nur das Anfangsinvest, dass man dem erstmal erklärt, was für eine Aufgabe er da vor sich hat.
Ich habe meine Reisekostenabrechnung neulich gesammelt, mit einem KI-Tool gemacht, und es hat fantastisch funktioniert, und ich hatte mehrere Momente, da haben wir auch in unserem Podcast drüber gesprochen, mehrere Momente, wo ich dachte, ha, da habe ich jetzt einen typischen Fehler entdeckt und hier, du hast die falsche Auftragsnummer in der Tabelle, und in jedem einzelnen Fall hat sich aber rausgestellt, ich war der Fehler, ich habe irgendwas falsch gecopy-pastet. Ja, und der Bot hat alles richtig gemacht. Ist aber nicht immer so. Also man kann sich, wie Gregor richtig sagt, nicht komplett drauf verlassen, dass es dann fehlerfrei ist.
Ich stelle mir gerade vor, aber du schaust ihm noch über die Schulter. Du bist dabei und schaust, wie er arbeitet, oder lässt ihn arbeiten?
Nee, ich gucke ihm noch über die Schulter, aber ich überlege gerade, wie lang noch.
Ich glaube, es kommt auch auf die Aufgabe an. Also es gibt Aufgaben, bei denen sind die potenziellen Gefahren einfach viel zu hoch, weil man versehentlich wirklich ein falsches Dokument abschickt oder so. Das ist natürlich sehr viel Stress und auch ziemlich peinlich, wenn man das macht. Aber wenn es zum Beispiel um eine Recherche geht oder so, oder einfach nur das Zusammentragen von Infos, die man dann selber im nächsten Schritt noch weiterverwerten muss, dann ist es weniger schlimm, wenn irgendwas schief geht.
Ich glaube, was man suchen sollte zurzeit, sind genau die Fälle, wo die KI einem viel Arbeit abnehmen kann und die man relativ unkompliziert überprüfen kann. Und da gibt's aber einige, ne? wo der Mensch einfach schnell mit einem Blick das Ergebnis überprüft und wo es nicht besonders lange dauert, dann auch die Fehler zu finden, falls es welche gibt.
Ja, und jetzt setzt man ja auch tatsächlich viel Hoffnung da rein, dass diese Agenten tatsächlich das Arbeiten viel effizienter machen, wie seinerzeit das Fließband. Und so man Kosten senken kann. Und Marie, du sagst ja auch, ne, ich glaube, das nennt sich auch dieses schlaue Hans-Phänomen. Du musst immer schauen, was macht die KI? Du hast es gerade schon beschrieben, ne? Also man sollte immer kontrollieren, auch einen Agenten. Das heißt einfache Tätigkeiten. Das heißt, das ganze also Funktionen in Unternehmen oder ganze Rollen wegfallen, soweit sind wir noch nicht. Ich glaube, vielleicht zweifelst du das auch an. Jetzt habe ich nur heute gehört, weiß gar nicht, wie alt das ist, dass Celonis, glaube ich, für Amazon 328 Millionen Euro, irgendein Projekt, was sie dort gemacht haben, 328 Millionen Euro eingespart oder wahrscheinlich einsparen wird. Ne? So, wie passt das zusammen, diese irrsinnig hohe Zahl? Klar, Amazon ist auch ein großes Unternehmen, da werden die Zahlen automatisch größer. Diese Einsparung zu dem, dass du sagst, eigentlich müssen wir immer noch mal drüber gucken und ganze Jobs werden dadurch nicht wegfallen.
Ja, also ich glaube, mit so Zahlen muss man immer vorsichtig sein, ne? Weil da gibt es also gerade die öffentlich kommuniziert werden, gibt es verschiedene Gründe für, und wir alle wissen, man kann mit Zahlen so ein Stück weit rechnen, wie man will, und man kann sich aussuchen, wie man so Hochrechnungen macht und wie man zählt und welche Botschaft das ist, die man verbreitet. Ich glaube, was Agenten noch bremst, ist, dass sie eben nicht so gut sind wie Menschen, die Erfahrungen in Unternehmen haben, mit Komplexität umzugehen. Und viele Jobs, die Menschen machen, das übersieht man manchmal, aber die sind eigentlich genau da stark, wo verschiedene Systeme zusammenkommen. Also wir Menschen haben ganz oft Schnittstellenaufgaben. Wir sind ganz oft die an dem Scharnier sind zwischen zwei Systemen oder zwischen zwei Stücken Software oder zwischen einer Software und einer anderen Person und da eben gut mit umgehen können, dass halt nicht alles nach Plan läuft und nicht alles immer nach Schema F und dass mal jemand krank ist oder dass die Person, der ich eine Mail schreiben sollte, plötzlich nicht mehr so heißt oder dass der normale Workflow unterbrochen ist, weil irgendjemand neu angefangen hat und jetzt was anders will oder eine neue Software da ist und so. Und da sind Menschen stark drin und das sind all die Stellen, wo man KI-Agenten noch nicht besonders gut reinsetzen kann, weil die zwar mit Hilfe unserer Sprache so ein bisschen was Ähnliches machen können wie Denken, aber halt das ganze Kontextwissen nicht haben. Die kennen das Unternehmen nicht, die wissen auch an ganz vielen Stellen nicht, was alles schiefgehen kann und wie Menschen miteinander agieren. Und die sind halt so ein bisschen wie so dumme Aliens, die man da reinsetzt und keine Fehler machen.
Was ich in...
Ja, sehr gerne.
Direkt dazu, was ich in Beratungen manchmal ganz gerne sage, ist, stellt euch vor, die KI ist wie eine, nicht wie ein dummes Alien, aber wie eine Person aus einer Zeitarbeitsfirma. Also das ist jemand, der kommt rein, der hat vielleicht auch ein breites Allgemeinwissen, ja, und ist in manchen Fällen auch wirklich eine sehr interessante neue Perspektive, die man bisher nicht hatte im Unternehmen. Aber sie kennt halt den Slang nicht, sie versteht nicht, warum ist jetzt diese Person anders drauf als jene, sie versteht nicht die Dynamiken zwischen verschiedenen Abteilungen und so weiter. Also das ist ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, Marie. Und oft sitzen Leute dann auch irgendwie vor einer Aufgabe und verstehen nicht genau, warum macht die KI jetzt nicht das, was sie wollen. Und da ist dieser Zeitarbeitstest manchmal ganz hilfreich, weil dann kann man die Frage stellen, stellt euch vor, da sitzt jetzt jemand, der ist seit heute hier. Diese Person hat gerade erst ihren Tisch gezeigt bekommen. Würde die verstehen, was sie zu tun hat, wenn ihr der die Aufgabe gibt? Mhm. Und wenn die Antwort ist nein, dann muss man da nochmal überprüfen. Das Problem ist natürlich, teilweise sitzt man dann so lange da, diesen ganzen Kontext zu hinterlegen, dass man es auch einfach hätte selber machen können. Und die eine Lösung dafür ist, man baut sein eigenes System, um irgendwie der KI einfach alles Kontextwissen über einen selber beizubringen. Oder das ist das, was eigentlich gerade alle versuchen zu bauen auf dem Markt. Man versucht das durch eine Art internes Firmengedächtnis zu lösen, dass quasi nicht jede Person jedes Mal neu daran erinnern muss, was diese Abkürzung bedeutet.
Ja, und das ist, glaube ich, noch eine total zentrale Frage, wenn wir überlegen, an welchen Stellen werden solche Systeme auch menschliche Jobs gut machen oder sogar ersetzen können. Was die Agenten von uns unterscheidet, ist, dass sie eigentlich nicht wie wir in der Situation lernen und sich ständig verbessern. Aber man kann natürlich um diese Systeme die Infrastruktur rumbauen, die ihnen erlaubt, dann auch weiter zu lernen. Oder man identifiziert einfach die Stellen, wo es sich lohnt zu investieren und zu sagen, okay, das soll jetzt in Zukunft eine Maschine machen. Und dann baut man das System außenrum so, dass es funktioniert. Und das ist dann auch vielleicht im Detail egal, ob die Maschine alles genauso gut macht wie der Mensch, weil das ist was wir in der Geschichte der Automatisierung schon öfter hatten. Also wenn ich jetzt automatisch eine Decke webe, dann ist die vielleicht nicht so schön gewebt, wie wenn ein Mensch sich da hinsetzt und wirklich an jedem Schritt auf die Qualität achtet. Aber dafür kann ich so viel weben und das ist so viel schneller und es funktioniert halt und die paar kleinen Fehler akzeptiere ich und ich verbessere die Systeme immer weiter. Und ich glaube, an welchen Stellen wir dann wirklich menschliche Arbeit ersetzen, das ist, ja, ich glaube, das kann man sich in der Theorie überall vorstellen. Es ist eine Frage des Zeithorizonts und wer da die Energie reinstecken will, diese Systeme so gut zu machen.
Im öffentlichen Diskurs, und ich habe das auch in deinem Buch nachgelesen, Gregor, kursiert ja die Vorstellung, dass KI auch produktiver machen kann. Ja. Du berichtest da von einem schönen, Studie oder Umfrage im Zusammenhang mit Unternehmensberatung, ne? Also, wo es beeindruckende Zahlen gibt. Wenn ich das richtig erinnere, ist das Ergebnis in einer solchen Studie gewesen, dass etwa 90% von BeraterInnen, die mit KI gearbeitet haben gegenüber einer Testgruppe, ne, von sich aus festgestellt haben, dass sie entsprechend bessere Ergebnisse erzielt haben und sich, glaube ich, vergleichbar um 40% sogar produktiver sind als die Testgruppe, die ohne KI da mitgemacht haben. Und da hast du aber interessanterweise einen Einschub gemacht. Wenn du mal erklären könntest, ist das eine Mehr, dass sie wirklich produktiver macht oder nicht?
Ja, die Untersuchung, auf die du anspielst, ist sehr interessant, ist, weil die auch so alt ist mittlerweile, ist fast schon Klassiker, Anfang 2023. Und der Einschub, den du da meinst, das ist nämlich der, dass man festgestellt hat, dass die KI durchaus in einem bestimmten Anwendungsbereich produktiver macht. Aber es gab einen anderen Anwendungsbereich, wo man es auch getestet hat. Und da hat man festgestellt, die Produktivität geht runter. Also Leute sind weniger produktiv als vorher. Und das war eine Laborstudie sozusagen. Es ist wahnsinnig schwierig, Menschen tatsächlich bei der echten Arbeit zu messen und Produktivität zu messen. Ist ja auch völlig einleuchtend. Also ich selber könnte jetzt auch nicht genau sagen, wie viel Geld hat das mir jetzt gespart, dass ich meine Rechnung so sortiert habe. Das ist sehr schwierig in Zahlen zu fassen. Aber wir merken diese Dynamik, würde ich sagen, auf dem Markt mittlerweile so. Also es gibt Aspekte, da macht KI produktiver, Prozesse werden viel schneller, es ist möglich, in kürzerer Zeit mehr zu tun. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder jetzt die Stories darüber, dass KI auch aufhält. Und das ist dann interessanterweise selten die Schuld der KI, sondern es ist eher die Schuld der Leute, die sie sozusagen so einsetzen, wie sie vielleicht nicht gedacht ist.
Ich habe neulich eine Gegenüberstellung gesehen, die ich ganz witzig fand. Ich weiß die Quelle nicht mehr, aber ich kann sie raussuchen. Wenn man ManagerInnen fragt, dann sind die Zahlen sehr hoch, wie viel man mit KI einspart. Wenn man in denselben Unternehmen die Mitarbeitenden fragt, dann sprechen die von viel weniger Stunden, die sie mit KI einsparen pro Woche.
Aber vielleicht auch
Wunschdenken dabei.
Ja, oder eine andere Lesart wäre davon natürlich auch, dass KI ja auch eine Art Management-Skill ist. Also viel von dem, was man machen muss, um gut mit KI umzugehen, ist letztlich das, was Führungskräfte tun. Man muss delegieren, man muss organisiert arbeiten, man muss überlegen, welche Aufgabe fällt wohin, man muss seinen Kontext richtig kommunizieren, all das. Und das ist alles sehr nah an gutem Prompting eigentlich.
Das stimmt. Ich habe die Umfrage so verstanden, dass die ManagerInnen sagen, meine Mitarbeitenden sparen 70 Stunden pro Monat. Und wenn du die Mitarbeitenden fragst, sind es aber ein bisschen weniger. Aber ja. Muss ich nochmal nachgucken.
Gregor, du sprichst auch öfter von dem großen Trenner, den die KI, der die KI darstellen kann. Eigentlich würde man ja denken, die KI hebt alle auf ein höheres Niveau, ja, und macht eher die Leute gleich. Gleich intelligent, gleich produktiv. Jetzt hast du aber auch beschrieben, also hier, was da jetzt Claude Code.
Es gibt auch den Claude-Bot, der ist jetzt umbenannt, der heißt jetzt anders. Also das zeigt schon ein bisschen, was für eine Situation
genau.
Wir sind.
Also wenn selbst du als jemand, der sich da vollumfänglich mit befasst und ein enormes Wissen letztendlich angehäuft hat, wenn der schon kaum mitkommt, wie soll denn dann der Normalsterbliche da mitkommen? Reicht es dann zu sagen, ja gut, ich prompte und texte auch damit und dann bin ich schon auf dem Niveau, der mich mithalten lässt. Also wie kann das gelingen, nicht abgehängt zu werden?
Ja, das ist die Schwierigkeit. Also ich glaube, es muss nicht jeder seine eigenen Programme vibe-coden und 24/7 mit KIs sprechen. Das ist, glaube ich, das Erste. Also man muss nicht unbedingt das Neueste, Beste nutzen, um KI sinnvoll einzusetzen. Es genügt eigentlich in den meisten Fällen schon, dass man einfach die breit verfügbaren Tools richtig einsetzt. Und das ist dann fast weniger eine Frage von der Technologie selber und mehr eine Frage von wie gehe ich eigentlich damit um? Habe ich Möglichkeiten, das richtig einzusetzen? Gehe ich auch vielleicht ein bisschen strukturierter vor, als das einfach nur wie eine Art Google-Ersatz zu nutzen und dann mich ab und zu in der Nachfrage nochmal anders zu äußern? Das sind Sachen, die stehen uns theoretisch allen zur Verfügung. Das heißt, wir haben nicht nur den technologischen Trenner, der auch immer weiter aufgeht. Ich glaube, der dringendere Trenner ist sozusagen der im Kopf. Und der ist schon auch sehr ausgeprägt. Also man merkt mittlerweile, man kann, wenn man auf einer Veranstaltung ist und irgendwie mit einer Person spricht, je nachdem, ich merke das schon in der ersten Minute, wie weit die Person drin ist, führe ich am Ende ein völlig unterschiedliches Gespräch über KI. Weil manche sind wirklich völlig noch am Anfang, haben irgendwie grob das Gefühl, das ist irgendwas Interessantes. Andere haben es abgeschrieben, weil sie selber mal eine schlechte Erfahrung damit hatten oder irgendwo gelesen haben, dass jetzt bald die Blase platzt und deswegen ist es nichts wert. Und wieder andere haben jetzt irgendwie so ein smartes Gartensystem und überwachen automatisch den Wassergehalt von ihren Akazien und dann ruft ihnen der Chatbot eine Nachricht zu, wenn sie da irgendwas machen müssen. Also das sind die drei Welten und die können immer schlechter miteinander kommunizieren.
Ja, ich würde gerne das Gespräch genau jetzt auf das Anwendungsgebiet mal für kleine mittelständische Unternehmen lenken. Denn wir sind so ein kleines mittelständisches Unternehmen, gemeinnützig, aber ein Unternehmen. Und die Idee, mit euch in Kontakt zu treten, ist auch durchaus aus Eigeninteresse entstanden. Wir unterstützen und fördern viele solcher kleinen Unternehmen, gemeinwohlorientierte Gründerinnen, die mit ihren Lösungen gesellschaftliche Probleme in den Griff kriegen wollen. So, jetzt sind sie natürlich, und das sind Startups in unserem Kontext, also Unternehmen, die gerade erst entstehen. Kann man sich vorstellen, das ist dann von einem Mann bis zwei, drei Mann-Frauen-Teams, die da erstmal entstehen, die wirklich noch in unserer Factory, das ist die Impact Factory in Duisburg, an ihrem Geschäftsmodell arbeiten, an ihren Prototypen arbeiten, dann in den Markt eingehen und so weiter. Die können sich kein großes Team leisten. Aber der Anspruch ist schon, dass sie eine recht hohe Wirkung erzielen, eine recht hohe gesellschaftliche Wirkung. So, und da war unsere Idee, es liegt ja auf der Hand, wenn die Technologie, die ist ja eine Kulturtechnik, die KI, ne, wenn die schon so reif ist, dass sie gerade solchen und kleinen Teams helfen könnte, eben entsprechend produktiver zu werden, mit den Ressourcen besser umzugehen, können sie vielleicht mithalten und auf dem Markt auch eher reüssieren. Hinzu kommt, dass es ein riesen Finanzierungsproblem gibt, gerade für sogenannte Impact-Startups. Ne? Das liegt oft auch an der Tatsache, dass sie Lösungen entwickeln ja für Menschen, die für diese Lösungen gar nicht direkt bezahlen können. Ne? Dann braucht es Dritte, die das finanzieren, Stiftungen und solche Dinge. Da sind wir in einem ganz interessanten und schwierigen Kontext. So, ja. Sind wir an der Stelle, dass wir, unsere Idee ist beispielsweise so eine Art KI-Lab zu bauen, um unsere Gründerinnen dort weiterzuschulen und eben entsprechend fit zu machen. Wie schätzt ihr das ein? Sind wir an dem Punkt, dass sich dieses Invest lohnt oder müssen wir da eher noch warten?
Absolut. Ich glaube, es gibt auch zwei Kategorien, wenn ich das mal grob einteilen darf, mit denen GründerInnen mit KI arbeiten können. Und das eine ist quasi das Komplexere, also dass ich wirklich überlege, wie möchte ich mein Business aufziehen und können mir da Agenten dabei helfen und was kann ich von Anfang an automatisieren, damit ich eben einen großen Hebel habe und mit den wenigen Ressourcen oder den wenigen Menschen, die ich habe, da den maximalen Impact haben kann. Und da muss man dann wirklich spezifisch auf das Unternehmen gucken, was sind die Bedürfnisse, was sind die Potenziale und welches Tool passt da am besten zu der jeweiligen Strategie. Das andere ist aber, das ist eine super Nachricht, weil das super niedrigschwellig ist, jede und jeder kann mit ChatGPT schon total viel machen. Und das beste Beispiel ist, habe ich gerade auf einer Dienstreise gesehen. Ich war letzte Woche in Kenia in einem schönen Hotel auf einer schönen Insel und habe dann da mit dem Hotelmanager gesprochen. Und der hat, ohne dass ich ihm erzählt habe, dass ich irgendwas mit KI mache, hat einfach angefangen zu erzählen, wie toll ChatGPT ist und was er alles damit macht. Er hat gesagt, ne, ein kleines Hotel, ich schätze, dass da vielleicht so 10, 15 Mitarbeitende beschäftigt sind an jedem Tag. Er hat gesagt, ich sag meinen Gärtnern, dass sie Blätter fotografieren sollen, wenn sie nicht wissen, was da für Flecken drauf sind und dass sie lernen, da das in ChatGPT zu machen. Ich habe meine Inventur mit ChatGPT gemacht und habe neulich mal Listen reingegeben, was ich alles für Assets habe, welche davon vergänglich sind, welche davon quasi bestehen bleiben, was ich nachkaufen muss, hat mir dann einen großen Plan erstellen lassen. Ich lasse gerade mein Buchungssystem optimieren mit den KI-Tools. Ich lasse gerade meine Website verbessern mit den KI-Tools und hatte einfach in quasi jedem Bereich, also wirklich bis hin zum Garten, wo man vielleicht nicht im ersten Moment drauf kommt, hat er gesagt, ich nutze ChatGPT und ich halte alle meine Mitarbeitenden auch an, dass die sich damit beschäftigen sollen. Weil ich möchte eigentlich auch nicht der Manager bleiben, zu dem dann alle kommen und der dann am Ende auch nur ChatGPT fragt, sondern ich will eigentlich, dass jede einzelne Person lernt, damit umzugehen und dann quasi an all diesen verschiedenen Stellen unser Business verbessert wird. Und das Letzte, was er mir erzählt hat, eine private Sache. Ja, es gibt da wohl einen Strand, wo irgendein großer italienischer Investor in ein Naturschutzgebiet ein Hotel reinbaut und die Locals dort wissen eigentlich alle, dass sie das nicht wollen und dass es auch nicht legal ist. Und die müssen nur die kenianische Regierung überzeugen, dass sie dann mal was dagegen tun sollen. Und die generieren jetzt alle mit ChatGPT auch noch Briefe und spammen quasi die kenianische Regierung zu oder die kenianischen Behörden auf verschiedenen Leveln und sagen, hey, wir können da diese Briefe super gut formulieren, weil irgendjemand, wenn wir genug Briefe schicken, die dann auch gut formuliert sind, dank ChatGPT, irgendjemand wird sich dann verantwortlich fühlen und uns helfen. Das fand ich einfach super, weil es ist nur ein Tool, es ist alles ChatGPT und man kann ChatGPT nehmen oder andere Tools. Aber das fand ich ein super Beispiel aus der Hotellerie in dem Fall.
Ich habe so Gedanken, an dem ich schon länger irgendwie sitze und ich habe die nie so richtig ausformulieren können, aber vielleicht klappt es ja jetzt. Ich glaube, es ist eine ganz tolle Zeit für Leute, die ein Ziel verfolgen. Also wenn man ein Hotel betreibt, dann hat man natürlich jeden Tag ein klares Ziel vor Augen, das sich unterteilt in viele Zwischenziele. Darin integriert ist, finde ich, auch das Problem, nämlich wenn man kein Ziel verfolgt, wenn man jemand ist, der vielleicht eher so ein bisschen gerne rumhängt, dann gab es wahrscheinlich auch noch nie eine bessere Zeit für große Tech-Unternehmen, die eigene Aufmerksamkeit 24/7 zu übernehmen. Auch dank KI. Das heißt, KI befähigt uns natürlich, Dinge zu tun, aber wir müssen auch was wollen, um diese Dinge zu tun. Für mich ist das genau die Überleitung zu euren Social-Startups eigentlich, weil wofür sind die denn da, wenn nicht ein konkretes Ziel zu verfolgen?
Genau, da wollte ich gerade darauf hin. Super Vorlage, Gregor, vielen Dank. In der Tat ist das, was Sozialunternehmer oder wir nennen sie auch wirkungsorientierte GründerInnen vielleicht von dem einen oder anderen Gründer unterscheidet, nämlich dass sie das Startup gründen in erster Linie, um ein gesellschaftliches oder ökologisches Problem zu lösen und in zweiter Linie, um damit vielleicht auch viel Geld zu verdienen. Das ist ja nicht verpönt, ne? Das ist ja in Ordnung, aber wenn es vielleicht ein gemeinnütziges Geschäftsmodell ist, dann klappt das eben nicht. Ist aber auch nicht schlimm, hauptsache das Problem wird gelöst. Also in der Tat steht der Wille zur Problemlösung immer im Zentrum des Geschäftsmodells. Ja? Und deshalb passt das ja perfekt eigentlich zu dem, was du gerade beschreibst. Und ich würde gerne mal eure Expertise nutzen. Vielleicht regt sie ja auch den einen oder anderen Zuhörenden an, tatsächlich dieser Idee nachzugehen, ob euch Dinge einfallen, wo KI vielleicht zur Lösung von einem ökologischen oder sozialen Problem, wie auch immer die Ausprägung ist, dienen kann. Das wäre doch mal eine gute Idee. Also nicht, ich sag mal, Produktivität steigern, sondern vielleicht ein Problem lösen, was mit anderen Mitteln bislang gar nicht so lösbar war. Habt ihr da Ideen?
Einmal glaube ich auch, dass Produktivität durchaus einen sozialen Aspekt haben kann, aber das ist vielleicht noch eine andere Diskussion. Also das, was mir als erstes einfällt, ist wirklich einfach die Zugänglichkeit der digitalen Welt als solche. Also die Digitalisierung von Anträgen, von Papierkram aller Art, Ausschreibungen, all das, mit dem natürlich auch die kleinen Startups zu kämpfen haben, weil die natürlich mit konkurrieren wollen in diesem Markt, aber viel Freude damit, wenn man in einen Markt hineingerät, der natürlich gemacht ist für sehr große Unternehmen mit gigantischen Compliance-Abteilungen. Es ist ehrlich gesagt schon ein Problem, wie viel Zeit wir in Deutschland, egal ob man jetzt ein soziales Unternehmen hat oder ein eher marktwirtschaftlich orientiertes, einfach nur damit verbringt, rauszufinden, ob man alle Gesetze einhält. Und da ist KI jetzt schon eine riesige Stütze und das nochmal weitergetrieben auf das Individuum, auch was die Möglichkeiten einer Einzelperson sind, auf einmal Dinge besser zu verstehen, was genau meint meine Krankenkasse, wenn sie mir das in diesem Brief schreibt, besser zu verstehen, wie kann ich am besten in Kontakt treten mit einem Amt, um beispielsweise Geld zu erhalten, was mir eigentlich zusteht. Leute nutzen KI, Maria hat es ja gerade schon angesprochen, im Bereich des Umweltschutzes, ja, Leute nutzen KI, um ihre Flugentschädigungen besser zu bekommen als vorher. Also auch einfach Dinge, die innerhalb der Digitalisierung teilweise ein bisschen hinter zu komplexen Prozessen verschwunden sind, werden auf einmal zugänglicher durch diese Tools. Und das hat sehr positive Folgen, sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen.
Ja, zugängliche Welt, nicht nur der Zugänglichkeit, nicht nur zur digitalen Welt, sondern auch zur Bürokratie. Ne? Also das ist, ich glaube, wenn man es richtig einsetzt, kann KI schon in bestimmten Bereichen ein Gleichmacher sein. Also ein anderes Beispiel, das mir einfällt, sind Bewerbungen zum Beispiel. Wenn ich eine Bewerbung schreibe, dann konnte man früher aus meinem Bewerbungsschreiben sehr gut rauslesen, welchen Bildungsstand ich habe, auch wenn das vielleicht irrelevant ist für die jeweilige Ausschreibung. Aber das kann halt dann dazu führen, dass mir bestimmte Zugänge verwehrt werden. Wenn ich jetzt optimistisch denke, dann passt KI-Schreiben alle Menschen ein bisschen an. Und es ist egal, ob Deutsch meine Muttersprache ist, sondern ich kann mir da mein Bewerbungsschreiben sehr einfach korrigieren lassen. Da, wo es früher ja auch mit Zugangsbarrieren verbunden war, ob ich überhaupt einen Muttersprachler kenne, der mir das korrigiert oder ob ich mir das leisten kann, dass ich dann nochmal eine Übersetzerin drauf gucken lasse. Ja, die Frage ist halt, wie sich die Gesellschaft auch wieder anders anpasst, weil das, was wir rauslesen aus Kommunikation, das wird sich ja auch verändern, wenn wir uns vorstellen, dass RecruiterInnen einfach nur noch KI-Bewerbungsschreiben lesen, dann ist das vielleicht im ersten Moment ein Gleichmacher und im zweiten Moment aber gar nicht mehr ausschlaggebend.
Und du hast ja auch gerade schon gesagt, den Markt auch ein bisschen größer machen vielleicht. Ich habe neulich mit einer Frau gesprochen, die macht für ein großes deutsches Unternehmen die Kontakte nach Ostasien. Und da ist ein großer Teil der Arbeit einfach nur Völkerverständigung. Also was meinen die deutschen Kollegen, wenn die sowas schreiben? Und was meinen auf der anderen Seite die asiatischen Kollegen, wenn die sowas schreiben? Das sind natürlich Fragen, da ist KI ja so eine gigantische Hilfe, weil man natürlich da auch die kleinen sozialen Fragen total gut beantworten kann, weil da geht es ja auch nicht um 100%. Da geht es nicht darum, dass die KI 100% Recht hat, weil das kann sie gar nicht haben, weil sie hat nicht den 100%igen Kontext. Sie kann nicht reinschauen in den Kopf der Person. Aber man bekommt eben eine Einschätzung wie von einem Experten, der sich wirklich eine Weile damit beschäftigt hat. Ich finde es aber auch interessant, das von euch zu hören. Was interessieren bei euch denn die Gründer? Was finden die denn spannend an der Technologie?
Komme ich sofort zu, würde aber gerne nochmal an das Kommunikationsthema gerade anschließen. Was du jetzt für die internationale Kommunikation beschrieben hast, das haben wir vielleicht, und dann sind wir bei unseren GründerInnen, bei dem Thema multisektorale Kommunikation oder intersektorale Kommunikation, also über die Sektorengrenzen hinaus. Wir sind jetzt im Wirtschaftsbereich sehr stark tätig, aber gerade Sozialunternehmerinnen wirken ja in die Gesellschaft hinein. Also ist die Zusammenarbeit mit der organisierten Zivilgesellschaft wichtig? Es ist wichtig, die Zusammenarbeit mit der Politik, mit den Ministerien, natürlich mit der etablierten Wirtschaft, mit der Wissenschaft. Verschiedene Sektoren, verschiedene Sektorsprachen. Also die Kommunikation, diese multisektorale Kommunikation ist eine Herausforderung. Könnte ich das ein bisschen übersetzen, was du gesagt hast gerade, Gregor, zu der internationalen Kommunikation auch darauf?
Oh, ja, 100%. Das passiert auch schon und das passiert in großen Unternehmen auch innerhalb des Konzerns. Also da kann die Einkaufsabteilung auf einmal endlich mit der Ingenieursabteilung reden und so weiter. Also auch da gab es ja immer Gräben, die man nicht aufgefüllt bekommen hat und auf einmal funktioniert es.
Ich habe das persönlich erlebt. Ich glaube, das kann ich erzählen, ohne irgendjemandem zu nahe zu treten. Ich habe bei der Deutschen Welle am Anfang Schwierigkeiten gehabt, wie ich der Technikabteilung klar mache, was ich brauche, und habe irgendwie gemerkt, wir sprechen nicht dieselbe Sprache. Und irgendwann habe ich gemerkt, wie die arbeiten, mit was für Projektmanagementsystemen die umgehen. Und damit halt, welche Vokabeln ich eigentlich nutzen sollte. Und da hat mir KI dann geholfen, einfach das zu übersetzen. Und sofort hat die Kommunikation viel besser geflutscht. Das ist echt lustig.
Ja, Gregor, du sprachst an mögliche Ideen, die unsere Gründerinnen und Gründer haben. Wir haben mal versucht, das Impact-Spektrum so ein bisschen zu clustern, nennen das Impact-Cluster. Das sind natürlich Ideen rund um das Thema Green Tech, ne, also grüne Technologien, das sind Themen um den Bereich Kreislaufwirtschaft, ne, wie können wir Produkte eben zurückführen, wieder nutzen, nicht nur wegschmeißen, verbrennen, was auch immer, ja, also Rohstoffe wieder recyceln. Das sind Themen rund um den Bereich Healthcare, weniger Health Tech, sondern eher Bereich Pflege, behinderte Menschen, Demenzerkrankungen, solche Themen. Ja, die sie im Fokus haben, den Bereich lebenswerte Städte und Mobilität, ja, wie können wir eigentlich die Städte wieder lebenswert machen, ja, was passiert da? Natürlich gehört da auch das Thema neue Werkstoffe für Gebäudesanierung dazu, ja, und dann kommen wir eher in diese sozialen Themen, Bildungsthemen, ganz wichtiges Thema, funktioniert als Startup in der Regel. Also wenn man drauf schaut, ne, ich habe Celonis erwähnt, ne, dass aus einem Bildungsstartup mal hier so ein Megakorn, ne, 10 Milliarden Bewertung wird, das will ich noch sehen. Ne. Also in der Regel sind Bildungsthemen natürlich für uns ein unglaublich wichtiges Thema als Wissensgesellschaft, ne, als Volkswirtschaft, die eigentlich keine Rohstoffe hat, sondern eigentlich nur zwischen unseren Ohren die Rohstoffe. Also wie bilden wir eigentlich unsere jungen Menschen vornehmlich weiter, ne? Da haben wir das Thema Föderalismus, was dann eine Riesenhürde ist, ne? Jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen. Also Bildung im Fokus, Landwirtschaft und Ernährung, ganz wichtiges Thema, ja. Und dann zum Ende, und das wäre was, das würde ich gerne mit euch nochmal kurz beleuchten wollen, Demokratie und resiliente Gesellschaft. Und hier sehen wir ja, dass das Internet und vielleicht auch jetzt die KI, ja, du hast ja ne, das Thema Workslop nutzt du ja auch ganz gerne, Gregor, aber auch Fake News, was da alles reingepusht wird und man überhaupt nicht mehr unterscheiden kann, was stimmt jetzt oder nicht. Ne? Ich meine, man kann ja nur den Kopf schütteln, was da jetzt in Minneapolis gerade passiert, wo jemand erschossen wird und es wird einfach was anderes behauptet. Das hat mit Fake News jetzt gar nichts mehr zu tun, das ist einfach Lüge. Ja? Aber wie dem auch sei, das Thema Demokratie, resiliente Gesellschaft ist ein Thema, was unternehmerisch wahrscheinlich fast nur gemeinnützig funktioniert, weil daraus ein kapitalistisches Modell zu machen, was nachher an den Höchstbietenden vielleicht irgendwann in dem Exit verkauft wird, funktioniert nicht. Da haben wir Startups, die versuchen, Fake News mithilfe von KI als Fake News zu entlarven. Und zwar in Realtime. Ja? Und diese Ergebnisse auch direkt wieder ins Netz zu spielen, damit der Leser von diesen Dingen vielleicht direkt auch sehen kann, okay, das ist nicht die Wahrheit. Ja, es ist das Thema, wenn ein Politiker eine Rede gehalten hat, dass direkt in Realtime dazu gespielt wird, so und so viel davon ist eigentlich wahr oder so viel sind einfach nur Behauptungen, das stimmt überhaupt nicht. Ne? Also habt ihr noch Ideen dazu, wie man die KI nutzen kann, um unsere Gesellschaft resilienter zu machen, unsere demokratischen Werte auch wieder hervorzuheben? Weil man hat ja das Gefühl, dass die neuen Technologien teilweise dazu führen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht.
Der Fact-Checking-Bereich, den du ansprichst, der ist natürlich wichtig und da kann man total viel machen und da kann KI das auch besser skalieren, was sowieso schon viele Gruppen die letzten Jahre gemacht haben. Man kann aber, glaube ich, mit KI auch noch stärker einen Schritt vorher ansetzen, weil, wie du selber beschreibst, was in Minneapolis passiert, am Ende lügen konntest du immer und Fake News sind nicht nur eine Frage von wer kann die erzeugen und leider hilft ja dabei KI auch, das ganze Business zu skalieren, sondern es ist, glaube ich, auch eine Frage, auf welchen Boden treffen die und an welchen Stellen sind Leute, die eigentlich einen bestimmten Spin sehen wollen oder zumindest da sehr empfänglich für sind. Und was mich noch total interessieren würde, wo ich jetzt in Ansätzen darüber gelesen habe, unter anderem in dem Buch von Audrey Tang, der ehemaligen Digitalministerin von Taiwan, man kann KI einsetzen, um Konsens zu finden. Also die Idee ist zum Beispiel, dass ich demokratische Tools haben könnte, wo ich einfach eine App habe und die sagt mir jeden Tag eine Frage, die ich beantworten soll. Soll meine Trambahn hier vor der Tür öfter fahren? Soll hier eine neue Straße gebaut werden? Soll, keine Ahnung, was immer halt die Gemeinschaft beschäftigt. Und ich muss aber jetzt heutzutage, weil die KIs so stark sind, das gar nicht mal mit Ja oder Nein beantworten, sondern ich könnte da theoretisch eigentlich auch einfach als normale Bürgerin einen ganzen Absatz reinschreiben. Ja, das ist ein schwieriges Problem und ich finde einerseits so und andererseits so. Und die KI könnte dann helfen, über die ganze Komplexität der Gesellschaft hinweg, das zu kartografieren, wo eigentlich die Meinungen sind. In den letzten Jahren haben die Algorithmen im Internet eigentlich eher dazu geführt, dass wir stärker polarisieren. Die Algorithmen haben eher belohnt, wo die Meinungen krass auseinandergehen. Da, wo Leute wütend werden, kriegt das mehr Sichtbarkeit, weil dann verbringen die Leute mehr Zeit auf der Plattform und schreien sich gegenseitig an. Aber technologisch ist es total möglich und total denkbar, dass ich die Tools eigentlich benutze, um dann das Gegenteil von dem zu machen, nämlich nicht darzustellen, wo die Gesellschaft am polarisiertesten ist, sondern zu sagen, ah, guck mal, hier, das ist eigentlich sehr plural, was die Leute in dieser Nachbarschaft denken über diese Straße. Und die entgegengesetzten Punkte sind vielleicht das und das und die jeweiligen Top 10 und Bottom 10% sind total firm in ihrer Meinung. Aber in der Mitte hier haben wir einen großen Bereich, wo 60% der Leute sich eigentlich einig sind, dass man sich dem Problem so und so nähern sollte. Und damit könnte Politik total gut arbeiten. Und ich glaube auch gesamtgesellschaftlich ist das so ein schöner Gedanke, dass man dann auch mehr, auch einfach als interessierte Beobachterin, einfach mehr darauf achtet, wo eigentlich der Konsens ist und wo die Meinungen auseinandergehen, auf eine für mich total akzeptable Art und nicht auf eine Art, die mich zwingt, immer das Gegenüber als Feind zu sehen, sondern halt zu sagen, ja gut, da sehen meine Nachbarn das halt hier ein bisschen anders und da ein bisschen anders, aber andererseits haben wir da auch viele Gemeinsamkeiten.
Ja, das bringt mich dazu ganz kurz das Thema Misstrauensgesellschaften. Ne? Wir kennen ja auch den Soziologen Aladin Al-Mafalani, der davon spricht, dass das ein neues Phänomen ist, dass sich Leute dadurch zusammenfinden. Und der einzige gemeinsame Nenner ist, dass sie misstrauen. Und das fügt sie wieder zu einer Gesellschaft zusammen, ne? Zu einer Gemeinschaft, ne? Misstrauensgemeinschaften. Und das, was du beschreibst, könnte ja eher das genau das Gegenteil sein, nämlich das die Bildung von Vertrauensgemeinschaften. Mithilfe der Effizienz, die eine KI letztendlich bietet, ne? Dass man viele erreicht. Ne? Die Frage ist, wie kann das dann gesteuert werden? Da können sich ja dann auch wieder welche rein snaken in diese Gesellschaften und wieder eine Menge White Noise verbreiten und auch wieder mit Fake News reingrätschen.
Das stimmt, aber da gibt's auch Erfahrungen andererseits. Ne? Also das ist auch nichts Neues. Also genauso wie wir Content-Moderation auch auf Plattformen wie Facebook und Twitter schon lange haben. Solche Systeme sind nie perfekt, aber es gibt da immer auch technologische Wege, sich dem zu neuern und auch politische Steuerungswege. Man kann das auch durch Protokolle als Gruppe dann zum Beispiel gestalten und Regeln haben oder zum Beispiel mit Identitätsprotokollen versehen, wo ich eben sicherstelle, dass jede reale Person dann nur auch eine Stimme hat in dieser digitalen Welt. Also da gibt es technologisch total spannende Ansätze. Ich glaube, die Frage ist halt wirklich, wie bringt man die in die Realität? Eben genau, weil, wie ihr ja richtig sagt, wenn man einfach nur nach Profit guckt, dann werden halt einfach bestimmte Dinge vielleicht schneller, früher, besser gefördert als andere Dinge.
Ich habe ein Beispiel von einem Startup, das versucht in Afrika, und Gregor, das ist auch, glaube ich, sogar Kenia, versucht dort IT-Berater, die gerade auch von der Hochschule kommen und so weiter, mit Hilfe von KI produktiver zu machen, tatsächlich. Also auch, dass die wirklich auch produktiver sind, damit sie im internationalen Markt über Online-Beratung Aufträge bekommen und erfolgreich sein können. Wenn ich mir das so jetzt vorstelle, also es gibt ja über diese Digitalisierung, das ist ja eine Brücke, wo die unterschiedlichen Differenzen und Welten aufgehoben werden und allein, dass sie schon miteinander kommunizieren können und nun auch, dass vielleicht Menschen, die gegenüber großen Beratungsfirmen, einzelne und dann auch noch aus Afrika eigentlich gar keine Chance haben und auf einmal wettbewerbsfähig werden. Und das finde ich super spannend, wenn du nochmal an Kenia denkst oder so. Könnte das eine Sprunginnovation gerade für diese Länder sein, die dann über KI die nächste Hürde also nehmen und auch im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig werden?
Ich glaube, Kenia ist tatsächlich eines der Länder mit der höchsten Nutzung von ChatGPT. Wenn ich es richtig im Kopf habe, was daran liegen könnte, dass es auch viele Datenannotierungsjobs in Kenia gab in den letzten Jahren. Also dass tatsächlich die Arbeitskraft, die dieser Technologie zugrunde liegt, aus Kenia kam und dann die Leute wahrscheinlich gesagt haben, naja gut, wenn ich jetzt hier schon für ein paar wenige Euro den ganzen Tag die Daten annotiere, dann gucke ich mir vielleicht an, welches Tool ich dabei unterstütze.
Ja, starker IT-Sektor auf jeden Fall. Also es wird spannend, weil wir hatten das ja ein bisschen in der indischen IT-Revolution auch. Also es geht ein bisschen um die Frage, was ist schon da und was wird gebraucht in dieser neuen Welt? Wir wissen das ehrlicherweise noch gar nicht so sehr in der Form. Ich habe auch schon das gegenteilige Argument gehört tatsächlich, dass gerade die ganzen IT-Jobs beispielsweise in Indien oder in Afrika eher die ersten sind, die natürlich möglicherweise ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, weil KI ist nicht so weit entfernt von einem Remote-Mitarbeiter. Der Remote-Mitarbeiter hat den Nachteil, dass er in der echten Welt nicht so aktiv sein kann im Haus. Das hat die KI auch. Das heißt, so rum kann man es auch lesen. Wir wissen aber ehrlicherweise immer noch ein bisschen zu wenig über die Geschäftsmodelle langfristig, um da jetzt eine Prognose zu treffen, leider. Also Ich hoffe auch, dass das eher was ist, was quasi zusammenführt und was auch Wachstum da ermöglicht, wo man es am dringendsten braucht, aber ist nicht unbedingt gegessen, dieser Käse.
Ja, und man muss auch ehrlich sagen, also der Grund, warum so viele KI-Zulieferungsjobs quasi in Ländern wie Kenia oder in Pakistan sind, ist halt, weil die US-Unternehmen natürlich dahin gehen, wo die Arbeitskraft am billigsten ist. Und das heißt, also die Menschen dort und die Jobs dort sind auch stärker gefährdet und schlechter in Gewerkschaften organisiert als an anderen Stellen. Sonst würden die KI-Unternehmen nicht dort suchen, wenn sie ganz, ganz schnell und ganz billig Arbeitskraft brauchen. Also ich glaube, man kann das wirklich man kann das wirklich auf beide Arten erzielen, dass die KI-Unternehmen die Polarisierung verstärken und auch vielleicht noch stärker zu einer Machtverschiebung beitragen in Richtung von bestimmten Unternehmen, die halt dann auch sehr viel Investitionskapital haben und das so einsetzen, wie sie es richtig finden. Oder halt, wenn man hoffnungsvoll ist, dass die Tools niedrigschwellig nutzbar sind für viele und dass natürlich dann auch zum Beispiel Länder, in denen es viele junge Leute gibt und viele Leute, die total lernwillig sind, weil sie sowieso in den ganzen letzten Jahren gewöhnt waren, dass sie sich richtig anstrengen müssen und am Ball bleiben müssen, um mitzuhalten, dass die dann vielleicht auch einen Sprung machen und Gruppen in anderen Ländern überholen, einfach weil sie so aufgeschlossen sind und nicht so gemütlich vielleicht wie an anderen Stellen.
Wir gehen so langsam dem Ende unseres Podcasts entgegen und wir haben bisher über die Chancen gesprochen, im Wesentlichen. Wir haben manche mögliche Risiken und Problematiken gestriffen. Wir würden uns jetzt gerne nochmal mit euch so ein bisschen Zeit nehmen, darüber zu sprechen, welche vielleicht auch negativen Auswirkungen die KI haben kann und die Frage nach der Regulierung stellen und vor allem vielleicht auch nach der Ethik im Umgang mit KI. KI-Ethik ist, glaube ich, schon auch ein Begriff, der im Diskurs immer häufiger vorkommt. Wie stellt sich das, Marie? Ich glaube, das ist sogar auch ein Thema, das ich mit dir verbinde. Ich weiß nicht hundertprozentig, woher das kommt, aber deswegen spreche ich dich gerade mal direkt an. Wie stellt sich das für dich da, der aktuelle Diskurs zum Thema KI-Ethik?
Boah, ja, ich glaube, ich habe es ja schon ein bisschen das Gespräch in die Richtung gebracht und jetzt denke ich, wollen wir wirklich damit rausgehen mit den großen und gar nicht so spaßigen Themen KI-Ethik und KI-Regulierung und Risiken. Ist schwierig zusammenzufassen jetzt in ein paar Sätzen. Also so wie ich den Markt beobachte, haben wir, glaube ich, eine Technologie, die total viel Potenzial hat, fürs Gute verwendet zu werden und auch viele interessierte Gruppen, die engagiert sind und sagen, wir wollen gute Regeln für den Umgang mit dieser neuen Technologie und wir wollen da bestimmte Guardrails haben, dass halt die Menschenrechte, auf die wir uns geeinigt haben in den letzten Jahrzehnten, dass die gewahrt werden und nicht gefährdet werden und dass es keinen Machtmissbrauch gibt. Und auf der anderen Seite sind wir einfach in einer geopolitisch total krassen Zeit und die Unternehmen, die KI-Revolution am stärksten prägen, sind sehr große und sehr profitorientierte Unternehmen, von denen wir jetzt teilweise in den letzten Monaten gesehen haben, dass die sich politisch auch beugen oder einfach auch in bestimmten Fällen ihre Profitinteressen ziemlich nach vorne stellen und dann dafür so flexibel werden, wertemäßig oder politisch. Ich glaube, wie alles, man kann das optimistisch und man kann das pessimistisch. Man kann das optimistisch sehen und man kann das pessimistisch sehen. Ich, vielleicht will Gregor mir da auch widersprechen, aber ich persönlich finde es immer ganz gut, welche Rolle die EU da spielt zurzeit, weil wir haben durch den EU AI Act und durch den Digital Services Act, durch den Digital Markets Act jetzt wenigstens ein paar regulatorische Rahmenbedingungen, die in der digitalen Welt klarstellen, wo wir Grenzen sehen und wo wir Risiken sehen. Und ich glaube, wenn wir das nicht hätten, dann hätten wir noch ein viel größeres Vakuum, in dem dann mächtige Firmen sich ausbreiten können.
Also wenn ich darüber nachdenke, dieses Wort benutze ich normalerweise nicht, aber was an Überwachungskapitalismus alles möglich sein wird in den nächsten Jahren, da bin ich auch ganz froh, in Europa zu leben tatsächlich. Weil ich denke, alles, was wir gesehen haben an Tracking und so weiter, das war wirklich nur der Anfang. Und da ist es dann schon ganz nett zu wissen, dass da beispielsweise auch der AI-Act, aber natürlich auch die zahlreichen anderen großen Gesetze.
Die guten alten Datenschutzgesetze.
Gab genau in dem Bereich, dass es die gibt. Also das ist völlig klar. Wir haben aber auch natürlich gemerkt, dass Werte vor allem dann was bringen, wenn man sie mit einer gewissen ökonomischen Power auch stützt. Und das fehlt uns zunehmend. Also da gehen wir jetzt in die ganz großen politischen Debatten, aber als die EU zuletzt groß mit den USA verhandelt hat über Handelskonditionen, da haben wir vollkommen eindeutig den Kürzeren gezogen und es war nicht mal knapp. Und das wird alles nur noch schlimmer, ehrlich gesagt. Also in dem Moment, in dem Europa nicht glaubhaft sagen kann, wir könnten übrigens auch ohne euch, wir haben übrigens die Power selber hier, wir haben die Modelle, wir haben die Infrastruktur, sind wir natürlich auch massiv geschwächt und ich bin großer Fan von Europa und unseren Werten, deswegen brauchen wir auch eine gewisse Stärke, um die durchzusetzen.
Oder es wird besser, weil wir wenigstens vor ein paar Monaten schon aufgewacht sind und jetzt stärker investieren und mehr Debatten über Souveränität führen und über eigene Infrastruktur.
Ja, da wollte ich mal deine Einschätzung, wahrscheinlich eher Gregors Einschätzung. Bei vielen Plattformmodellen ist ja das Thema Time to Market wichtig. Bin ich der Erste? Ne? So Highlander kann nur einen geben. Na, jetzt gibt's mehrere LLMs. Ne? Aber ist der Vorsprung, den die Amerikaner und vielleicht Chinesen jetzt haben, überhaupt noch aufholbar? Also Mistral ja ein Player, wo man vielleicht ein bisschen Hoffnung reinsetzt? Oder werden wir sagen, na gut, das Rennen ist gelaufen. Ne? Wir werden auch keine Solarmodule mehr hier in Deutschland produzieren. Das macht China. Und die LLMs, die großen Maschinen, das kommt aus Amerika und China. Da werden wir den Kürzeren ziehen. Wie ist dann
da kann ich auch was zu sagen.
Ja,
die
gerne.
Forschung, was man zurzeit messen kann, dauert ein paar Monate, 3 bis 4 Monate. Bis zum Beispiel Open-Source-Modelle das Level erreicht haben, was die großen Tech-Giganten vorlegen. Also das ist der Zeitraum, von dem wir sprechen, wenn irgendjemand aufholen möchte.
Ja, man braucht natürlich auch, es geht ja nicht nur ums Training, es geht natürlich auch ums Betreiben. Und da sind wir auch ziemlich weit hinten. Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen zwei Sachen. Also wir sehen bei den KI-Modellen bisher wenig der klassischen Netzwerk- und Plattformeffekte, wie wir die zum Beispiel aus dem Social Web kennen. Das ist sehr einfach, zwischen verschiedenen Chatbots hin und her zu wechseln. Also deutlich einfacher als zwischen einer Management-Software oder einem sozialen Netzwerk. Das ist ein Vorteil, weil das natürlich zeigt, wenn es ein freies Modell gibt, was wir nutzen können, ist ehrlich gesagt immer noch die Frage, ein Open-Source-Modell aus China ist gut, dass es das gibt, aber ob das im Sinne der europäischen Souveränität ist, weiß ich auch nicht, wenn wir quasi davon abhängig sind. Also Europa sollte schon auch da zumindest eine Rolle spielen. Und dann muss man aber auch immer noch das Ganze in die Umsetzung bekommen. Und die Summen, die investiert werden in Infrastruktur, da reden Leute immer gerne über Chips, aber es geht auch tatsächlich massiv um Energie, in den USA und China, die sind massiv. Und das haben wir hier nicht. Und es kann natürlich sein, da gibt es eine lebhafte Debatte darüber, dass die Kapazitäten noch teilweise ein bisschen zu hoch eingeschätzt werden. Also vielleicht übertreibt man es auch mit diesen Investitionen und am Ende werden halt doch nur 400 Milliarden von denen gebraucht und nicht 500 Milliarden. Trotzdem wären wir in so einer Situation abhängig weiterhin von amerikanischer Infrastruktur. Und da sehe ich ehrlich gesagt wenig Weg raus im Moment. Die beste Hoffnung, die wir tatsächlich haben, ist einerseits, wie du sagst, Marie, ein bisschen den Kurswechsel einzustellen. Wenn ich mir angucke, was bei Mercosur passiert ist, habe ich wenig Hoffnung aktuell. Aber,
ja, naja, der Weg ist klar, aber genau, ob der Weg dann gegangen wird, ist die andere Frage, ja.
Und der zweite ist es natürlich auch die Hoffnung darauf zu setzen, dass die Wertschöpfung nicht unbedingt auf der Modellebene stattfindet, sondern in der Umsetzungsebene. Also im Mittelstand, in deutschen Konzernen, in der Industrie, auch im Service-Sektor natürlich, wo Deutschland ja schon stark ist. Aber wo KI einem schon helfen könnte. Das Problem mit dem Thema Regulierung ist da gar nicht unbedingt nur die Regulierung selbst, sondern auch die Atmosphäre, die sie erzeugt. Also wenn man mit einem typischen mittelständischen Geschäftsführer spricht, der hat Angst vor KI, sage ich jetzt mal so platt. Und das hat auch damit zu tun, dass man seit 3 Jahren in Bezug auf KI eigentlich als mittelständischer Geschäftsführer ausschließlich hört, bitte pass auf, dass du nicht gegen diesen Act verstoßt und gegen die DSGVO und so weiter. Und die Berater rennen einem die Tür ein, um einen darüber aufzuschlauen, was man alles nicht machen soll. Also da verstehe ich, dass man in so einer Situation, wenn es wirtschaftlich eh eng ist, eher davon absieht, KI reinzuholen, wenn man einfach sich Sorgen macht. Und das ist eine Mindset-Frage.
Ist aber auch eine PR-Frage, weil wenn ich mit einem großen amerikanischen Tech-Unternehmen spreche, dann sagt der mir nicht, dass er Angst vor Regulierung hat. In Wirklichkeit ist die Situation aber nicht super, weil in jedem US-Bundesstaat andere KI-Gesetze haben. Und die großen Tech-Unternehmen hätten eigentlich in der EU eine bessere Situation, weil sie wenigstens nur eine Regulierung haben und die ist fertig und an der kann man sich orientieren, anstatt wie in den USA eine totale Zerstückelung und eine totale Unsicherheit, weil so viele Gesetze ständig neu noch in der Mache sind. Also da kann man auch sagen, ich weiß, es wird immer drüber gelacht, die EU ist früh dran, nur bei Regulierung, aber aus unternehmerischer Sicht ist das eigentlich gut, weil es gibt dir Sicherheit.
Könnte nicht auch andersrum ein Schuh draus werden, Gregor, Marie, wenn die über die Regulierung und den kritisch reflektierten Umgang damit, wie wir das hier in Europa angehen, es ist ein langwieriger Prozess, hat viel Irritation erzeugt, da gehe ich hundertprozentig mit, Gregor, das ist klar. Aber wenn wir am Ende, sagen wir mal, ein Ergebnis haben, das zu mehr Sicherheit führt und das Vertrauen fördert, ne, Trustworthy KI oder sowas in der Richtung, so dass das auch im dass das eine Währung wird im internationalen Geschäft, das dann ein Differenzierungsmerkmal und Wettbewerbsvorteil wieder für Europa sein könnte.
Das wäre schön. Das ist auch es klingt auf jeden Fall gut und ich möchte da so ein bisschen dran glauben. Ich bin mir nicht sicher, ob es stimmt. Also ich war gestern bei einer Veranstaltung in Brüssel, wo sehr lange darüber diskutiert wird, was wir jetzt eigentlich mit der Urheberrechtsfrage machen. Also was ist eigentlich mit den großen KI-Modellen, wenn die trainieren mit urheberrechtlich geschützten Daten, dürfen die das oder nicht? Und wir sind jetzt über 3 Jahre nach ChatGPT. Diese Modelle sind ehrlich gesagt schon länger sehr relevant. Und wir haben darauf keine Antwort. Und wir sind ehrlich gesagt nicht mal nah dran, eine Antwort zu bekommen. Also nur weil es, und trotz DSGVO, DSA, DMA und AI Act gibt es darauf keine Antwort und nicht mal eine naheliegende. Das heißt, wir stecken ehrlich gesagt nicht wirklich in der Situation, wo ich sagen würde, Europa ist weit vorne dran mit Rechtssicherheit. In Japan, wo man, ich will nicht sagen dereguliert hat, aber einfach gesagt hat, wir legen jetzt einfach das mal sehr großzügig aus, ist man sozusagen weiter in Sachen Rechtssicherheit, weil man da zumindest davon ausgehen kann, dass einem nicht das Geschäftsmodell um die Ohren fliegt.
China ist andererseits auch sehr innovativ, hat am meisten KI-Gesetze, aber steuert quasi klarer und zentraler und kann dadurch innovativ sein. Also es gibt da echt ein Spektrum.
Hat aber auch natürlich einen anderen Fokus in diesen Gesetzen. Also da ist es sicherlich auch sehr egal, ob man mit urheberrechtlich geschützten Daten trainiert beispielsweise. Diese Debatte wird da nicht geführt.
Ja, aber genau, also das ist, finde ich, der zentrale Punkt. Es wird immer so getan, als wären Innovation und Regulierung zwei Dinge, die sich gegenüberstehen und die sich gegenseitig ein bisschen ausschließen. Und das ist in Wirklichkeit halt komplexer. Ich bin froh, in Europa zu leben. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass wir an vielen Stellen selbstbewusster damit auftreten. In den USA ist es anders, in China ist es auf einer ganz anderen Ebene anders. Aber wenn man sich's aussuchen kann, glaube ich, gehen viele Leute noch gerne nach Europa.
Ja, das glaube ich auch. Vielleicht ist das das einzig Positive an diesen schrecklichen Bildern, die aus Amerika kommen, dass uns klar wird, wie gut wir es hier an der einen oder anderen Stelle doch haben und dass unsere Demokratie vielleicht noch ganz gut funktioniert, ne, und wir wirklich stolz darauf sein können, was wir hier haben und was wir auch vielleicht geschaffen haben. Um jetzt auf die Zielgerade einzubiegen, ich hatte ja anfangs gefragt, okay, euch beide 3 Jahre zurück, was habt ihr geglaubt, ne, was passiert, ne, und du hast gesagt, okay, Marie, ich habe das total unterschätzt. So, jetzt gucken wir mal, jetzt sind wir heute hier, 26, und gucken jetzt mal 3 Jahre nach vorne. Also ist überhaupt irgendwie absehbar, in welche Richtung das geht? Also vor 3 Jahren hat ja noch keiner an Agenten gedacht, vermutlich, ne? So, was, oder vielleicht doch, keine Ahnung. Also an was kann man denken, was in 3 Jahren KI leistet? Weiß ich, wer sich bewogen fühlt von euch?
Ich glaube, Agent ist einfach ein Wort, was wir vielleicht nicht so viel genutzt haben vor ein paar Jahren. Es gab auch schon vor LLMs Agenten, aber man hat, glaube ich, anders über die geredet. Also oft ist es eine Frage der Begrifflichkeit. Und es gibt Leute, die vermuten, dass wir ein neues Paradigma erst noch entdecken müssen, um die nächsten Sprünge zu machen. Also dass die jetzigen Systeme einfach inhärente Probleme haben, die man nicht rausbekommt. unsicher persönlich, aber das weiß ich auch nicht, weil ich nicht in die Zukunft gucken kann. Ich glaube, es wird viel selbstverständlicher werden, umgeben zu sein von KI. Und viele werden es nutzen, ohne es zu wissen. Also viele werden einfach ganz selbstverständlich um die ganze Zeit mit Chatbots interagieren, ohne dass ihnen wirklich klar ist, was sie da tun, weil auch einfach Google und Apple und so weiter, glaube ich, da sehr integrierte Systeme haben werden in 3 Jahren. Und ich hoffe einfach sehr, dass was die Arbeit angeht und was die auch globale Situation angeht, dass die Schere nicht weiter auseinandergegangen ist. Was vielleicht da auch noch interessant ist, natürlich, wir haben jetzt gerade ein bisschen über USA versus Europa versus China gesprochen. Innerhalb dieser Länder gibt es natürlich diese Kluft auch. Also ob man jetzt mit jemandem aus dem Silicon Valley spricht oder mit jemandem aus Kentucky, ja, die werden sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was KI kann und wie sie das einsetzen. Also die Kluft existiert weiter und die existiert global und die ist wahrscheinlich unsere, würde ich sagen, fast größte Gefahr, neben der, dass natürlich auch immer ein autoritärer Staat und eine Terrororganisation oder was weiß ich alles in Besitz einer mächtigen KI natürlich auch allen möglichen Schaden anrichten kann, ist, glaube ich, einfach die Frage, wenn unser digitaler Raum weiter auseinanderdriftet, nicht mehr nur in dem, was wir konsumieren, damit beschäftigen wir uns ja eh schon seit ein paar Jahren, sondern auch in dem, was wir tun. Und Leute gar nicht mehr richtig miteinander reden können, weil der eine sagt, ja, ich schicke meinen Agenten los, um das schnell zu erledigen, dieses Problem. Und der andere sagt, wie? Also ich fülle jetzt hier mal einen Brief aus. Ich weiß nicht, wie lange wir das aushalten. Und da können wir uns, glaube ich, noch ein bisschen Druck auf dem Kessel erlauben.
Ja, ich würde jetzt gerne von dieser Flughöhe USA, Europa, Zukunft wieder Bodennähe suchen wollen. Zum Schluss haben wir auch ritualisiert immer eine Frage, wie was müsste praktisch passieren oder was kann man, wenn man nur eine einzige Sache ändern kann, ne? Klein, machbar und so fort. Was kann man mit KI erreichen? Sozusagen die 10%-Regel. Einen ganz kleinen Hack für unsere Zuhörenden, was sie dann schon am nächsten Tag ausprobieren können, sozusagen als Geschenk von euch beiden.
Ich wollte jetzt gerade so eine Meta-Antwort geben, so eine philosophische Antwort. Ich sage es einfach mal und dann kann Gregor vielleicht noch den konkreten Tipp geben. 10% zu verändern, was ich mir wünschen würde, ist einfach dran glauben, dass man KI nutzen kann und auch dran glauben, dass man KI zum Guten nutzen kann und dann auch wirklich auf der Ebene der gesellschaftlichen Debatte, die wir geführt haben, dran glauben, dass nicht alles determiniert ist. Weder ist klar, welche großen Firmen den Markt dominieren werden, noch ist klar, welche politischen Mächte vorherrschen werden in den nächsten paar Jahren. Und ich glaube, da sollte man im Kleinen, in der KI-Anwendung, wie auch im Großen, in den Geschichten, die man sich erzählt, über wie KI unsere Gesellschaft verändert, einfach sich Mühe geben, konstruktive, positive Visionen zu erlauben. Weil das ist der erste Schritt, um dann darauf hinzuarbeiten und da anzukommen.
Ich sage, die nächste Reise, die man macht, ausschließlich über KI managen. Das hat sehr gut funktioniert, gerade bei mir. Ich glaube, vorgestern musste ich einen Anschlussflug bekommen. Das war unglaublich nervig. Ich habe dann im Flugzeug, kurz nach dem Landen, habe ich Claude gefragt, kannst du bitte mal nachschauen, wie lang braucht man von dem Gate zu dem Gate? Dass so eine Fragen sind, ich wüsste gar nicht, wie ich das gemacht hätte, händisch, ehrlich gesagt. Claude hat exakt die richtige Antwort geliefert. Er hat gesagt, das sind ungefähr 15 Minuten. Ich habe kurz innerlich aufgeschrien, weil es alles sehr eng war. Aber ich war zumindest geistig vorbereitet. Ich habe mich updaten lassen darüber, welches mein Gate ist. Ich hab mir Informationen eingeholt, wie gut sind die Taxis da erreichbar? Kann man da ein Uber nehmen? Was lohnt sich? Was schreiben Leute dazu? Also der Alltag, alles, was digitalisiert ist, ist mittlerweile durch KI eigentlich besser auffindbar als durch klassisches Googlen. Und wenn man dann einmal damit anfängt, das mit einem robusten System zu benutzen, dann hat man auch, glaube ich, langfristig Lust darauf.
Ja, einfach ganz, ganz herzlichen Dank, Gregor, Marie. Gregor, das mit der Reise, das nehme ich mir dann gleich mal vor. Ich stehe tatsächlich davor, ne, eine Reise zu buchen. Aber Klammer auf, Klammer zu, leider war die ursprüngliche Idee, das in den USA zu machen. Da muss ich KI nochmal anders nutzen und mal abwägen und vielleicht eine gemeinsame Entscheidungsfindungsprozess gehen, ob das noch Sinn macht jetzt in diesem Moment. Ganz herzlichen Dank, es war ein großartiges Gespräch, der KI-Podcast heute bei uns hier in Auf in Zukunft. Es hat mir und dem Oliver viel Spaß gemacht und es hat uns auch bereichert, muss ich sagen. Und ja, wir würden uns auch freuen, im Gespräch zu bleiben. Wir haben eine tolle Community und eure Kompetenzen und euer Thema ist bei uns ein Booster, also ein ziemlich wichtiges Thema. Herzlichen Dank und
vielen Dank
einen
euch.
Schönen Abend.
Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir nehmen wieder spannende Einblicke mit in die Heimat der Zukunftsmacher. Schreiben oder sprechen Sie uns gerne an unter redaktion@aufinzukunft.de. Bis zum nächsten Mal.